it's on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt. And we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. The sun has fallen down. And the billboards are all leering. And the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies picked through the rubble and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire. All twisted metal stretching upwards. Everything washed in a thin orange haze. I said, "Kiss me, you're beautiful. These are truly the last days." You grabbed my hand, and we fell into it. Like a daydream or a fever.
Wie lange sehen wir schon die letzten Menschen? Und die letzten Tage der Menschheit vor unseren Augen. Wie lange befinden wir uns schon im Zustand der Entfremdung und der Zerrissenheit der sozialen Welt, der in solchen Bildern zum Ausdruck kommt? Eine Spurensuche entlang der Bilder der Zerrissenheit. Immanuel Kant sieht 1788 in der Kritik der praktischen Vernunft zwei Dinge mit Bewunderung und Ehrfurcht: den bestürmten Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm. Spricht er damit nicht schon ganz deutlich vom Ende aller Transzendenz und vom Zurückgeworfensein auf die radikale Immanenz der Welt? Ist das nicht schon eine genaue Darstellung des vereinzelten Einzelnen, wie ihn Karl Marx 1859 in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie beschreibt?
Je tiefer wir in der Geschichte zurückgehen, je mehr erscheint das Individuum, daher auch das produzierende Individuum, als unselbstständig, einem größeren Ganzen angehörig, erst noch in ganz natürlicher Weise in der Familie und in der zum Stamm erweiterten Familie, später in dem aus dem Gegensatz und Verschmelzung der Stämme hervorgehenden Gemeinwesen in seinen verschiedenen Formen. Erst in dem 18. Jahrhundert in der bürgerlichen Gesellschaft treten die verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Zusammenhangs dem Einzelnen als bloßes Mittel für seine Privatzwecke entgegen, als äußerliche Notwendigkeit. Aber die Epoche, die diesen Standpunkt erzeugt, den des vereinzelten Einzelnen, ist gerade die der bisher entwickeltsten gesellschaftlichen Verhältnisse.
In seinem Roman Hyperion, den er wenige Jahre nach Kants Feststellung geschrieben hat, spricht Friedrich Hölderlin die Erfahrung der Vereinzelung und der Abwesenheit eines übergreifenden Zusammenhangs mit dem Bild der Zerstückelung aus.
Es ist ein hartes Wort und dennoch sag ich's, weil es Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, jung und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen?
Diese Erfahrung, die Hölderlin damit ausspricht, ist eine, die für seine Zeit die Epoche der Frühromantik und des Ursprungs der idealistischen Philosophie typisch ist. Diese Worte sind also ein beispielhafter Ausdruck einer allgemeinen Erfahrung in dieser Zeit. Dass die Beschreibung dieser Erfahrung auch 100 Jahre später noch genauso zutreffend gewesen sein muss, wird deutlich, wenn in Friedrich Nietzsches "Also sprach Zarathustra" zu lesen ist.
Wahrlich, meine Freunde, ich wandle unter den Menschen wie unter den Bruchstücken und Gliedmaßen von Menschen. Dies ist meinem Auge das Fürchterliche, dass ich den Menschen zertrümmert finde und zerstreuet wie über ein Schlacht- und Schlechterfeld hin. Und flüchtet mein Auge vom Jetzt zum Ehemals, es findet immer das Gleiche, Bruchstücke und Gliedmaßen und grause Zufälle, aber keine Menschen. Das Jetzt und das Ehemals auf Erden. Ach, meine Freunde, das ist mein Unerträglichstes. Und ich wüsste nicht zu leben, wenn ich nicht noch ein Seher wäre, dessen, was kommen muss. Ich wandle unter Menschen als den Bruchstücken der Zukunft, jener Zukunft, die ich schaue. Und das ist all mein Dichten und Trachten, das ich in eins dichte und zusammentrage, was Bruchstück ist und Rätsel und grauser Zufall. Und wie ertrüge ich es, Mensch zu sein, wenn der Mensch nicht auch Dichter und Rätselrater und der Erlöser des Zufalls wäre, die Vergangenen zu erlösen und alles, es war, umzuschaffen in ein "So wollte ich es". Das hieß mir erst erlösen.
Deutlich ist der Bezug auf das Bild der Zerstückelung bei Hölderlin. Mit dem Wort von der Erlösung ist aber auch ein anderes Motiv bei Hölderlin angesprochen, das Motiv der Vereinigung, wie es bei Hölderlin heißt. Es steht als Gegenpol zum Bild der Zerstückelung.
Wir durchlaufen alle eine exzentrische Bahn und es ist kein anderer Weg möglich von der Kindheit zur Veränderung. Die seelische Einigkeit, das Sein im einzigen Sinne des Wortes, ist für uns verloren und wir mussten es verlieren, wenn wir es erstreben, erringen sollten. Wir reißen uns los vom friedlichen Eins und Alles der Welt, um es herzustellen, durch uns selbst. Wir sind zerfallen mit der Natur, was einst, wie man glauben kann, eins war, widerstreitet sich jetzt und Herrschaft und Knechtschaft wechselt auf beiden Seiten. Oft ist uns, als wäre die Welt alles und wir nichts. Oft aber auch, als wären wir alles und die Welt nichts. Auch Hyperion teilte sich unter diese beiden Extreme, jenen ewigen Widerstreit zwischen unserem Selbst und der Welt zu endigen, den Frieden alles Friedens, der höher ist, denn alle Vernunft, den wiederzubringen, um uns mit der Natur zu vereinigen, zu einem unendlichen Ganzen. Das ist das Ziel all unseres Strebens. Wir mögen uns darüber verstehen oder nicht, aber weder unser Wissen noch unser Handeln gelangt in irgendeiner Periode des Daseins, wo aller Widerstreit aufhört, wo alles eins ist. Die bestimmte Linie vereinigt sich mit der Unbestimmten nur in unendlicher Annäherung.
Diese Linie der Erfahrung und ihr Ausdruck im Denken ist aber noch lange nicht zu Ende. Im 20. Jahrhundert lässt sie sich unter anderem bei Georg Lukács weiterverfolgen. Während Karl Kraus versucht, der Erfahrung des Ersten Weltkriegs in dem Drama »Die letzten Tage der Menschheit« einen Ausdruck zu verleihen, schreibt Lukács seinen Versuch der Weltdeutung dieser Zeit als Theorie des Romans.
Kein Sternenhimmel glänzt nur mehr in der dunklen Nacht der reinen Erkenntnis und erhält keinem der einsamen Wanderer. Und in der neuen Welt heißt Menschsein einsam sein, mehr die Pfade. Jede Auferstehung des Griechentums ist nunmehr eine mehr oder weniger bewusste Hypostatis der Ästhetik zur alleinigen Metaphysik, ein Vergewaltigen und ein Vernichtenwollen der Wesenheit von allem, was außerhalb des Bereichs der Kunst liegt. Ein Versuch zu vergessen, dass die Kunst nur eine Sphäre von vielen ist, dass sie das Auseinanderfallen und das Nicht-Ausreichen der Welt zur Voraussetzung ihrer Existenz und ihres Bewusstwerdens hat. Die deutsche Romantik hat den Begriff des Romans, wenn auch nicht immer bis ins Letzte geklärt, mit dem des Romantischen in enge Beziehungen gebracht. Mit großem Recht, denn die Form des Romans ist, wie keine andere, ein Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit.
Der Sternenhimmel ist rein und leer. Das Licht der Wissenschaft leuchtet zwar gleißend hell, aber mit ihrem Fortschritt war kein ebensolcher auch in der praktischen Vernunft verbunden. So finden wir uns wieder in der transzendentalen Obdachlosigkeit, im Auseinanderfallen und im Nichtausreichen einer Welt an sich, die ohne Sinn ist.
Ziele unmittelbar gegeben sind, verlieren die Gebilde, die die Seele bei ihrer Menschenwerdung als Schauplatz und Substrat ihrer Tätigkeit unter den Menschen vorfindet, ihr evidentes Wurzeln in überpersönlichen, sein sollenden Notwendigkeiten. Sie sind etwas einfach Seiendes, vielleicht Machtvolles, vielleicht Morsches, tragen aber weder die Weihe des Absoluten an sich, noch sind sie die naturhaften Behälter für die überströmende Innerlichkeit der Seele. Sie bilden die Welt der Konvention, eine Welt, deren Allgewalt nur das Innerste der Seele entzogen ist, die in unübersichtlichen Mannigfaltigkeit überall gegenwärtig ist, deren strenge Gesetzlichkeit sowohl im Werden wie im Sein für das erkennende Subjekt notwendig evident wird, die aber bei all dieser Gesetzmäßigkeit sich weder als Sinn für das zielsuchende Subjekt noch in sinnlicher Unmittelbarkeit als Stoff für das Handelnde darbietet. Sie ist eine zweite Natur, wie die erste, nur als der Inbegriff von Erkannten, sinnesfremden Notwendigkeiten bestimmbar und deshalb in ihrer wirklichen Substanz unerfassbar und unerkennbar.
Die Welt, wie sie dem erkennenden Individuum erscheint, ist eine der Notwendigkeit. Sie scheint so als zweite Natur der ersten zu gleichen. Vermag die Wissenschaft die erste Natur aber zum Zweck ihrer Beherrschung zu erfassen, so ist in der Welt der Konvention kein Sinn zu erkennen.
Die zweite Natur der Menschengebilde ist nicht stumm, sinnfällig und sinnesfremd wie die erste. Sie ist ein erstarrter, fremdgewordener, die Innerlichkeit nicht mehr erweckender Sinneskomplex. Sie ist eine Schädelstätte vermoderter Innerlichkeiten. Die Fremdheit der Natur, der ersten Natur gegenüber, das moderne, sentimentalische Naturgefühl, ist nur die Projektion des Erlebnisses, dass die selbstgeschaffene Umwelt für die Menschen kein Vaterhaus mehr ist, sondern ein Kerker.
Erstarrung der Gesellschaft zu einem stahlharten Gehäuse, wie es Max Weber fast zur gleichen Zeit ausdrückt, ist die Erstarrung der lebendigen Beziehungen der Menschen in einer verdinglichten Form, wie es Lukács wenig später unter Bezug auf Marx formuliert. Einen sehr ähnlichen Weg wie Lukács nimmt fast zeitgleich Walter Benjamin in seiner Entwicklung des Ausdrucks des gesellschaftlichen Erfahrungsgehalts im Denken, so im Ursprung des deutschen Trauerspiels.
Die Geschichte in allem, was sie Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes von Beginn an hat, prägt sich in einem Antlitz, nein, in einem Totenkopfe aus. Und so war alle symbolische Freiheit des Ausdrucks, alle klassische Harmonie der Gestalt, alles Menschliche einem solchen fehlt. Es spricht nicht nur die Natur des Menschendaseins schlechthin, sondern die biografische Geschichtlichkeit eines Einzelnen in dieser seiner Natur verfallensten Figur bedeutungsvoll als Rätselfrage sich aus. Das ist der Kern der allegorischen Betrachtung, der barocken weltlichen Exposition der Geschichte als Leidensgeschichte der Welt. Bedeutend ist sie nur in den Stationen ihres Verfalls. So viel Bedeutung, so viel Todverfallenheit, weil am tiefsten der Tod die zackige Demarkationslinie zwischen Physis und Bedeutung eingräbt. Ist aber die Natur von jeher totverfallen, so ist sie auch allegorisch von jeher.
Wir sehen hier die Geschichte in ihrer Naturverfallenheit als Todesverfallenheit gedeutet. In der allegorischen Betrachtung erscheint sie als zu deutende Rätselgestalt. Die Rätselgestalt der naturwüchsigen Geschichte als einer Geschichte, die noch nicht durch bewusste kollektive Gestaltung erlöst ist von ihrer Todesverfallenheit. So werden weiter die Trümmer aufeinander gehäuft, wie es bei Benjamin in der neunten seiner 1940 geschriebenen Thesen über den Begriff der Geschichte heißt.
Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.
So, wie der Engel der Geschichte bei Benjamin das Zerschlagene wieder zusammenfügen möchte, möchte das Ich in der psychoanalytischen Theorie Melanie Kleins die zerstückelten Teile seiner geliebten Objekte und damit wesentlich sich selbst wieder zusammensetzen. In ihrem Aufsatz zur Psychogenese der manisch-depressiven Zustände, den sie 1935, also wiederum nur wenige Jahre vor Benjamins Geschichtsthesen veröffentlicht, schreibt sie:
Es bedarf einer volleren Identifizierung mit dem geliebten Objekt und einer volleren Würdigung seines Wertes, ehe das Ich erkennen kann, wie sehr es sein geliebtes Objekt zerstört hat und weiterhin zu zerstören im Begriff ist. Dann steht das Ich der psychischen Tatsache gegenüber, dass seine geliebten Objekte zerstückelt und zerstört sind. Die aus dieser Erkenntnis stammende Verzweiflung und Angst sowie die Gewissensbisse liegen zahlreichen Angstsituationen zugrunde. Die Versuche, das geliebte Objekt zu retten und wiederherzustellen, Versuche, die bei der Depression mit Verzweiflung verbunden sind, da das Ich an seiner Fähigkeit zur Wiederherstellung zweifelt, sind entscheidende Grundlagen für alle Sublimierungen und die gesamte Ich-Entwicklung. In diesem Zusammenhang erwähne ich nur die spezifische Bedeutung, die die Zerstückelung des geliebten Objekts und das Bemühen, es wieder zusammenzufügen, für Sublimierungen hat. Es war ein vollkommenes Objekt, das zerstückelt wurde. So muss die Wiedergutmachung auch wieder zu einem schönen und vollkommenen Objekt führen. Die Vorstellung von der Vollkommenheit ist außerdem deshalb so zwingend, weil sie die von der Zerstörung so gut widerlegt. Es scheint demnach, dass der Wunsch nach Vollkommenheit verwurzelt ist in der depressiven Angst vor Auflösung, die dadurch für alle Sublimierungen von großer Bedeutung ist.
Die große Bedeutung der Vorstellung eines vollkommenen Objekts und des Wunsches nach Vollkommenheit ist in der psychoanalytischen Theorie Jacques Lacans wiederzufinden. Sie wird bei ihm zur Grundlage dessen, was er das Register des Imaginären nennt. Die Identifizierung mit einem vollkommenen Objekt, das bei ihm zuerst das Bild des eigenen Körpers im Spiegel ist. Er beschreibt es in seinem Seminar von 1954-55, das Ich in der Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse so.
Was habe ich mit dem Spiegelstadium verständlich zu machen versucht? Dass das, was es im Menschen an losgelöstem, zerstückeltem, anarchischem gibt, seine Beziehung zu seinen Wahrnehmungen auf der Ebene einer ganz und gar ursprünglichen Spannung herstellt. Es ist das Bild seines Körpers, das das Prinzip jeder Einheit ist, die er an den Objekten wahrnimmt. Von diesem Bild nun nimmt er die Einheit nur außerhalb und in einer antizipierten Art und Weise wahr. Aufgrund dieser doppelten Beziehungen, die er zu sich selbst hat, werden sich sämtliche Objekte seiner Welt immer um den irrenden Schatten seines eigenen Ich strukturieren. Sie werden alle einen fundamental anthropomorphen, wir würden sogar sagen egomorphen Charakter haben. In dieser Wahrnehmung wird in jedem Augenblick für den Menschen seine ideale Einheit evoziert, die nie als solche erreicht wird und ihm in jedem Augenblick entgeht.
In der weiteren Verfolgung dieser imaginären Linie wird die Bedeutung der imaginären Dimension in gesellschaftskritischen Theorien im Frankreich der 1970er Jahre wieder sichtbar. So unter anderem bei Jean Baudrillard in seiner Darstellung der gesellschaftlichen Erfahrung dieser Zeit in Der symbolische Tausch und der Tod von 1976 geht er von einer radikalen Verselbstständigung der Zeichen gegenüber der gesellschaftlichen Realität aus.
Die strukturale Dimension verselbstständigt sich durch den Ausschluss der Referenzdimension. Sie gründet sich auf deren Tod. Vorbei ist es mit den Referenzialen der Produktion, der Signifikation, des Affekts, der Substanz, der Geschichte, mit dieser ganzen Äquivalenzbeziehung zu realen Inhalten, die dem Zeichen noch so etwas wie Nutzlast und Schwere gaben, mit seiner repräsentativen Äquivalenzform. Die andere Bahn des Werts setzt sich durch, die der totalen Beziehbarkeit und der allgemeinen Austauschbarkeit, Kombinatorik und Simulation. Simulation in dem Sinn, dass sich alle Zeichen untereinander austauschen, ohne sich gegen das Reale zu tauschen. Und sie lassen sich nur unter der Bedingung untereinander leicht austauschen, perfekt austauschen, dass sie sich nicht mehr gegen das Reale tauschen. Emanzipation des Zeichens, entbunden von der archaischen Verpflichtung, etwas bezeichnen zu müssen, wird es schließlich frei für ein strukturales oder kombinatorisches Spiel, in der Folge einer totalen Indifferenz und Indetermination, die die frühere Regel einer determinierten Äquivalenz ablöst.
Diese selbstreferenzielle mediale Hyperrealität kann analog zur Akkumulation toter Arbeit im fixen Kapital als Akkumulation toter Arbeit im medialen Raum betrachtet werden.
Die tote Arbeit herrscht über die lebendige. Die ursprüngliche Akkumulation ist nichts anderes als die Akkumulation toter Arbeit bis zu dem Punkt, wo diese fähig wird, die lebendige Arbeit in sich aufzusaugen. Besser, sie für ihre eigenen Zwecke unter ihrer Kontrolle zu produzieren. Das Ende der ursprünglichen Akkumulation bezeichnet darum die entscheidende Wende der politischen Ökonomie, den Übergang zur Vorherrschaft der toten Arbeit, zu einer gesellschaftlichen Beziehung, die sich in der toten Arbeit kristallisiert und verkörpert, einer Arbeit, die auf der ganzen Gesellschaft lastet wie der Code der Beherrschung selbst.
Die Herrschaft der Totenarbeit über die Lebendige stellt schon Marx, auf den sich Baudrillard hier bezieht, für das fixe Kapital, also für die Maschinerie in der Fabrik fest.
Der Kapitalist funktioniert nur als personifiziertes Kapital, das Kapital als Person, wie der Arbeiter nur als die personifizierte Arbeit, die ihm als Qual, als Anstrengung, die aber dem Kapitalisten als Reichtum schaffende und vermehrende Substanz gehört, wie sie als solche in der Tat als dem Kapital im Produktionsprozess einverleibtes Element, sein lebendiger, variabler Faktor erscheint. Die Herrschaft des Kapitalisten über den Arbeiter ist daher die Herrschaft der Sache über den Menschen, der Totenarbeit über die Lebendige, des Produkts über den Produzenten, da ja in der Tat die Waren, die zu Herrschaftsmitteln über die Arbeiter werden, bloße Resultate des Produktionsprozesses, die Produkte desselben sind. Es ist dies ganz dasselbe Verhältnis in der materiellen Produktion, im wirklichen gesellschaftlichen Lebensprozess, denn dies ist der Produktionsprozess, welches sich auf dem ideologischen Gebiet in der Religion darstellt, die Verkehrung des Subjekts in das Objekt und umgekehrt. Historisch betrachtet erscheint diese Verkehrung als der notwendige Durchgangspunkt, um die Schöpfung des Reichtums als solchen, das heißt der rücksichtslosen Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit, welche allein die materielle Basis einer freien menschlichen Gesellschaft bilden können, auf Kosten der Mehrzahl zu erzwingen. Es muss durch diese gegensätzliche Form durchgangen werden, ganz wie der Mensch seine Geisteskräfte zunächst sich als unabhängige Mächte gegenüber religiös gestalten muss. Es ist der Entfremdungsprozess seiner eigenen Arbeit.
Könnte hier mit Marx gesagt werden, dass die Verselbstständigung toter Arbeit in den medialen Zeichen- und Bilderproduktionen ebenso eine Verkehrung des Subjekts in das Objekt und umgekehrt darstellt. Dass auch dies historisch betrachtet nur ein notwendiger Durchgangspunkt sein sollte, um im medialen Raum eine wirkliche Öffentlichkeit erst herzustellen, geht aus Überlegungen zum Begriff der Öffentlichkeit hervor, die Theodor W. Adorno 1964 ausspricht.
Ich meine, es gibt doch einen Unterschied, den man festhalten muss, wenn ich es einmal eine Sekunde lang in hegelscher Sprache ausdrücken darf, zwischen Öffentlichkeit an sich und Öffentlichkeit an und für sich, also einer Öffentlichkeit, die sich als solche selbstbewusst ist und sie auf ihren eigenen Begriff reflektiert. Das, was an dem Begriff der Öffentlichkeit so merkwürdig ist, nämlich, dass dieser Begriff funktionell ist, der sich also auf ein Verhältnis zwischen den Tatsachen und dem Bewusstsein der Menschen bezieht, dass sich der verselbstständigt und vergegenständigt hat, zu einer eigenen Macht, zu einer Sondersphäre geworden ist, was einfach genau damit zusammenhängt, dass es nicht mehr diese Sphäre der Unmittelbarkeit der primären Gemeinschaft ist, sondern eine, in der also die Menschen, wie man heute so schön sagt, einander entfremdet sind und in der dann die Öffentlichkeit auch selber eigentlich zu dem Gegenteil von dem wird, was sie eigentlich sein soll, nämlich zu einer verdinglichten Form, gerade dessen, was seinem Wesen nach gerade nicht dinglich, sondern ein Verhältnis zwischen lebendigen Menschen ist. Der Begriff der Öffentlichkeit ist eine Idee, die mit der politischen Idee der Demokratie zusammenhängt. Etwas, was verwirklicht werden soll. Nicht Beschreibung einer Tatsache, sondern Beschreibung einer zu erfüllenden Funktion, die aber in Wirklichkeit in der Gesellschaft, wie sie geschichtlich gewesen ist, rein niemals erfüllt gewesen ist. In strengem Sinn hat es eigentlich Öffentlichkeit nie gegeben. Es sind Kategorien der Kritik der Öffentlichkeit, in denen wir also das Moment des Scheinhaften, des Illusorischen an der Öffentlichkeit bezeichnet haben. Ich meine aber nun doch, wenn man nicht wirklich, anstatt über diese fragwürdige Sphäre hinauszukommen, hinter sie zurückfallen will, dass man sich hüten muss, der Öffentlichkeit selber mit all ihrem Schlechten und Scheinhaften und Illusorischen das zuzuschreiben, was schließlich doch bloß an der Funktion liegt, die sie in der gegenwärtigen Welt hat, die den Menschen ununterbrochen aufreden will, dass das ihre Angelegenheit sei, während in Wirklichkeit die Menschen dabei eigentlich nur mitgeschleift werden. Und ich würde nun sagen, das, was mir das Tiefste an dem ganzen Problem der Öffentlichkeit zu sein scheint, ist das, dass die Öffentlichkeit zwar eben als eine im Grunde in der Welt, in der wir leben, nicht verwirklichte, alle die Fehler hat, die wir ihr nachsagen, dass man aber diese Fehler ihr nicht deshalb anrechnen darf, weil sie nicht verwirklicht ist, sondern dass man suchen sollte, sie zu verwirklichen. Und da ist nun das Eigentümliche, dass die Öffentlichkeit mit der Politik gemeinsam hat. Und eigentlich ist diese Sphäre der Öffentlichkeit eine politische Sphäre, dass sie nämlich zwar etwas Ideologisches hat, etwas Scheinhaftes, den Menschen also etwas einredet, eine unmittelbare Beteiligung an den Ereignissen und eine Macht über die Ereignisse, die sie gar nicht haben, dass aber die Öffentlichkeit zugleich, wie die Politik, in sich wenigstens das Potenzial enthält, die Wirklichkeit so zu verändern, dass genau dieser Schein abgeschafft würde. Also die Öffentlichkeit, würde ich sagen, ist zwar eine Ideologie, aber zugleich die Ideologie, die die Möglichkeit in sich hat, das ideologische Wesen zu durchbrechen.